Ja, wir leben in unruhigen Zeiten, wir leben auch in unsicheren Zeiten. Die Umstände, in denen wir leben, die ändern sich immer wieder und das auch noch immer schneller. Ich muss gerade dran denken, das musste auch Jesus vor 2000 Jahren erleben. An Palmsonntag ist er noch als gefeierter König in Jerusalem eingeritten und 5 Tage später wurde er in der gleichen Stadt unterstützt von den gleichen Menschen, die ihm zugejubelt haben, hingerichtet. Aber das ist auch heute noch so. Gestern war es noch die Corona-Pandemie, die alle beschäftigt gehalten hat. Heute ist es der russische Angriffskrieg in der Ukraine, die Energiekrise, die hohe Inflation. Und wer weiß, was es morgen sein wird. Aber auch bei uns privat, nicht nur global, sondern auch privat gibt es keine echte Sicherheit, oder? Ich merke das selbst bei mir, das fängt bei Kleinigkeiten an, dass man Dinge plant und ausmacht und dann ist schon wieder irgendein Kind krank und man muss wieder umplanen und umdisponieren. Aber es sind auch größere Sachen. Vor einem Jahr war Jenny über 9 Monate quasi dauerkrank und das hat stark auch unser Familienleben geprägt und eingeschränkt. Und das war eine große Herausforderung für uns. Aber es geht auch noch größer. Als ich 2014 von einem Tag auf den anderen, eigentlich von einem Moment auf den anderen, in eine Depression gefallen bin und gar nichts mehr machen konnte, komplett ausgefallen bin und das mit einem kleinen Baby zu Hause. Wir haben einfach keine Sicherheit in unserem Leben. Und doch gibt es jemanden, auf den immer Verlass ist. Er ist unerschütterlich. Und egal wie unsicher die Zeiten um uns herum sind, egal wie unplanbar unser Alltag ist, er bleibt und er trägt ganz, ganz sicher. Und deshalb habe ich auch dieses Predigtthema heute gewählt: Jahwe, mein ewiger Fels. In 2. Mose 3, da lesen wir davon, wie Gott sich selbst vorstellt. Mose hatte als ägyptischer Prinz Mist gebaut. Er hatte einen ägyptischen Sklavenaufsinn in die Wüste Midian geflohen. Er hatte sich dort niedergelassen, hatte eine Familie gegründet und er lebte inzwischen seit 40 Jahren dort als Hirte, vor allem für seinen Schwiegervater. Eines Tages, ganz normaler Tag, die Sonne schien und ein Schaf ist mal wieder weggelaufen. Was macht man als guter Hirte? Natürlich, man geht dem Schaf nach, man sucht es, bis man es wieder findet. Doch auf der Suche nach diesem verlorenen Schaf findet er etwas, was er nicht erwartet hat. In einer Höhle sieht er ein Feuer. Doch das Besondere an dem Feuer ist, der Busch, der da brennt, der verbrennt nicht. Und in diesem Moment spricht Gott selbst aus diesem Feuer heraus zu Mose. Er beruft ihn als Anführer Israels und er beruft ihn als dieser Anführer nach Ägypten zurückzukehren, wo er 40 Jahre vorher geflohen war. Und er beruft ihn, sein Volk im Auftrag und in der Vollmacht Gottes in die Freiheit zu führen. Und dabei lesen wir folgenden Abschnitt in den Versen 13 bis 15. Da sagte Mose zu Gott: Aber was ist, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt? Und sie mich dann fragen, nach seinem Namen fragen. Was soll ich ihnen dann sagen? Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Sagt den Israeliten, der ich bin, hat mich zu euch geschickt. Und weiter sagte Gott zu Mose: Sagt den Israeliten, Jahwe, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks Name für immer. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen. Hier offenbart sich der allmächtige Gott seinem Diener Mose. Dieser fragt nach dem Namen Gottes, nach dem Namen des Gottes, der ihn sendet, um seinem Volk zu sagen, wer ihr Gott ist. Und es ist nicht nur wichtig, weil wegen der vielen Götter, die im Altertum damals in den vielen Kulturen präsent waren und verehrt wurden, auch in Ägypten, wo Israel als Sklavenvolk lebte. Das geht noch darüber hinaus, denn Namen hatten in dieser damaligen Kultur, sowie auch in vielen heutigen Kulturen, eine besondere Bedeutung, weil sie etwas über ihren Träger ausgesagt haben, über sein Wesen. Sie haben es beschrieben. Und daher ist es interessant zu sehen, welchen Namen Gott hier für sich selbst nennt, mit welchem Namen er sein Wesen beschreibt. Das erste ist hier eher tatsächlich eine Beschreibung seines Namens. Ich bin, der ich bin. Das zweite ist die einfache Aussage, ich bin, jetzt aber ganz klar als eigenständiger Name benutzt. Und das dritte ist der bekannte Gottesname Jahwe. Und ich möchte diese drei Namen oder Bezeichnungen Gottes einmal mit euch durchgehen. Ich bin, der ich bin. Die Menschen, gerade auch im Alten Testament, wurden meist in Bezug zu ihrem Vater vorgestellt. Zum Beispiel Josua, der Sohn Nuns. Oder David, der Sohn Isais. Nicht so hier bei Jahwe. Er ist schlicht und einfach, wer er ist, auch ewig. Ich bin, der ich bin, heißt aber auch, ich bleibe, wer ich bin. Glauben können, das begründet sich in Jahrtausende alten Schriften über Gott, die er uns offenbart hat. Gott ist die Liebe selbst. Gott ist treu und das auch, wenn wir noch so oft untreu sind. Er ist die Wahrheit, die uns frei macht. Er ist absolut gerecht und heilig, weshalb er Sünde keinesfalls dulden kann. Er ist aber auch überaus gnädig und barmherzig, weshalb er trotz unserer Sünden einen Weg zurück zu ihm bereitet hat. Und er gibt von Herzen gern, weil er uns über alles liebt. Das lernen wir in diesem Wort, in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Das ist der Gott, an den wir glauben. Und weil er ist, der er ist, kann er sich selbst nicht untreu werden. Und das darf uns auch heute in aller Unsicherheit ein Trost sein, denn Jahwe selbst, der unveränderliche, der gute, der liebevolle und gütige Gott, das ist unser Fundament. Das ist unser Fels, auf dem wir stehen dürfen, auf dem wir unser Leben bauen dürfen. Gott ist wirklich gut, und zwar auch in meinem und in deinem Leben. Und das gilt, weil er uns gesagt hat, wer er ist. Weil er wahrhaftig der ist, der er ist. Und diese Gewissheit, die war auch für mich immer wieder ein Trost. Als ich vor über 7 Jahren in diese Depression gefallen bin, da konnte ich nicht mehr beten. Ich hatte einfach das Gefühl, egal was ich sage, das prallt sowieso an der Decke wieder ab, wie an einem großen, festen, dicken Bronzeschild. Und doch selbst in dieser seelischen Nacht, in der ich das Gefühl hatte, dass Gott ganz weit weg ist, da wusste ich in meinem Innersten doch, dass er da ist und dass er gut ist und dass er mich auch durch diese Zeit hindurch tragen wird. Und diese Gewissheit, die hat mir selbst in diesem Abgrund Trost gegeben und Gott hat mich letztendlich auch herausgeführt. Und das ist der Grund, warum ich auch heute hier stehen kann, weil es nicht dabei geblieben ist, sondern weil Gott ist, der er ist, weil er treu ist. Und weil er mich da durchgetragen hat. Ich bin, der ich bin, zeugt aber auch auf eine indirekte Weise von Gottes Beziehung zu uns. Dieser Name garantiert uns nicht nur Gottes Charakter, sondern dadurch auch seine Beziehung zu uns. Dass Gott sich Mose hier auf diese Weise offenbart, das sagt ebenfalls etwas über seinen Charakter aus. Nämlich, er hätte auch einfach selbst dem Pharao erscheinen können, den Israeliten erscheinen können und sie aus Ägypten herausführen können. Das hätte kraftvolle Wunder gegeben, genauso wie durch Mose. Aber stattdessen beruft er Mose. Er entscheidet sich bewusst dazu, sich selbst zu beschränken, um durch Menschen in dieser Welt zu wirken. Um Menschen zu gebrauchen, sie zu verändern und dadurch ein noch größeres Zeugnis seiner Herrlichkeit zu geben. Und das sehen wir durch die gesamte biblische Geschichte. Und das gilt auch heute noch für dich und mich. Gott will auch heute noch dich und mich gebrauchen, um diese Welt, in der wir leben, die Menschen um uns herum, die Gesellschaft zu verändern, zu prägen mit seiner Liebe. Jesus drückt es anderthalb Jahrtausende später so aus: Ihr seid das Salz der Erde. Ihr, spricht er zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Durch euch will Gott, der Vater, wirken. Das nächste ist der Name Ich Bin. Das ist zum einen natürlich eine Kurzform von Ich bin, der ich bin und mit allem, was darin steckt. Zum anderen drückt es aber nochmal konzentriert diese essentielle Wahrheit über Gott aus. Er existiert. Er lebt. Er wirkt. Damals wie heute. Damals im Leben von Mose und den Israeliten, genauso wie heute in deinem Leben. Wegen dieser Wahrheit haben Tausende und Millionen von Menschen in der Geschichte Jahwe in ihrem Leben erfahren dürfen. Sie sahen ihn wirken durch Wunder. Sie hörten ihn reden durch die Botschaft der Propheten, die Propheten sogar ihn selbst. Sie sahen ihn in Visionen und einige wenige, von denen es bezeugt, dass sie ihn sogar von Angesicht zu Angesicht sahen. Doch der Höhepunkt dieser Wahrheit, der kam vor circa 2000 Jahren, als der allmächtige, ewige Jahwe in Jesus Christus Mensch wurde, anfassbar wurde, berührbar wurde. Gott selbst kam uns von Angesicht zu Angesicht und alle Welt konnte ihn sehen. Dieser Gott, er ist wahrhaftig. Er ist stabil. Er ist unerschütterlich. Und auf diesen Felsen können wir getrost unser Leben bauen. Denn er hält. Er hält auch in den schlimmsten Stürmen unseres Lebens. Jesus hat das mal in einem Gleichnis ausgedrückt. Wer auf Jahwe baut, wer auf sein Wort baut, der baut auf festen Felsen und nicht auf Sand. Dieser Felsen kann den Fluten, die wir erleben in unserem Alltag, standhalten. Er wird nicht fortgespült. Er ist stabil. Und schließlich kommen wir zu dem Namen Jahwe. Jahwe, das Wort, das klingt im Hebräischen ein bisschen an dieses Wort Ich Bin an. Also es ist, wie wir es oft im Alten Testament haben, ein Klangspiel der Sprache, die man im Deutschen leider gar nicht wiedergeben kann. Und vermutlich ist es eine Abwandlung tatsächlich der dritten Person Singular dieser Aussage, also er ist. Und das macht auch Sinn, denn keiner von uns könnte wirklich sagen zu Gott, ich bin, sondern er ist. Das ist der Name, der im gesamten Alten Testament unter vielen anderen für Gott gebraucht wird, um diesen allmächtigen Schöpfer der Welt anzurufen, ihn zu nennen, mit ihm zu sprechen und ihn zu verkündigen. Doch trotz dieser Aussage, dass alle kommenden Generationen Gott mit diesem Namen ansprechen werden, wie wir es hier in Vers 15 lesen, findet man diesen Namen weder im Neuen Testament noch in den meisten deutschen Bibelübersetzungen, selbst im Alten Testament nicht. Und das hat tatsächlich mit den 10 Geboten zu tun, die Gott Mose beim Bundesschluss mit Israel gegeben hat. Und das dritte Gebot dieses Dekalogs, dieser 10 Gebote, das lautet: Du darfst den Namen Jahwes, deines Gottes, nie missbrauchen. Was ist damit gemeint? Und warum gibt Gott dieses Gebot? Zum einen ist es in erster Linie, sind damit Schwüre gemeint. Also ich schwöre bei Jahwe das, Punkt, Punkt, Punkt. Und das hatte die Bedeutung, wenn ich meinen Schwur breche, dann soll Jahwe mich töten oder anderweitig bestrafen. Es war quasi die höchste Form einer Zusicherung, dass ich dieses Versprechen halten werde. Und einen solchen Schwur sollte man natürlich nicht leichtfertig schwören oder gar in der Absicht, ihn letztendlich nicht zu halten. Aber das Gebot ist tatsächlich so weit formuliert, dass auch andere Arten des Missbrauchs mit eingeschlossen sind. Zum Beispiel Lästerungen Gottes oder respektlose Rede über Gott. Aber auch beispielsweise die Verwendung des Namens Jahwe in einem Personennamen. Ein Beispiel ist unser ältester Sohn, den wir Benaja Jonathan genannt haben. Sowohl das Ja in Benaja als auch das Jo in Jonathan sind Kurzformen von Jahwe. Was nicht gemacht werden sollte, war eben die Verwendung dieses Namens in Personennamen, um einer eigentlich heidnisch-götzendienerischen Familie einen frommen Anstrich zu geben. Weil das auch ein Missbrauch dieses Namens gewesen wäre. Und der Grund für dieses Gebot ist eigentlich relativ einfach. Wie bereits gesagt, beschreibt der Name Gott und steht auch für sein Wesen. Ihn zu benutzen, lädt den Namensträger ein, also Gott selbst, in dieser Situation, in der man ihn benutzt, zu regieren, zu wirken. Und das zu tun, wenn man Gott nicht gehorcht hat oder nicht gehorchen will vielleicht sogar, fordert daher von Gott eine direkte Reaktion, in dem Fall dann eine strafende Reaktion. Und deshalb sagt Jesus dann im Neuen Testament auch, wir sollen am besten gar nicht schwören, sondern unser Ja soll ein Ja und unser Nein ein Nein sein, auf das man sich verlassen soll, ohne dass wir es noch irgendwie beschwören müssen. Es ist also im Sinne dieses dritten Gebotes nicht verboten, den Namen Jahwe zu gebrauchen oder auszusprechen. Ja, man soll ihm eigentlich sogar die Ehre geben, die ihm gebührt. Doch man sollte darauf achten, wann und wie man ihn benutzt. Um dann aber gar nicht erst die Möglichkeit zuzulassen, dass der Name Gottes missbraucht würde, und sei es unbeabsichtigt, hat man irgendwann vor der Zeit des Neuen Testaments angefangen, beim Vorlesen biblischer Texte den Gottesnamen Jahwe durch die Anrede Herr zu ersetzen. Das ist zum einen der Grund, warum der Name Jahwe im Neuen Testament nicht vorkommt, sondern überall nur mit dem griechischen Wort Kyrios, also Herr, wiedergegeben wird. Zum anderen wird in den meisten deutschen Übersetzungen in dieser Tradition auch der Gottesname mit einem komplett großgeschriebenen oder in Kapitelchen geschriebenen Herr übersetzt, um deutlich zu machen, dass hier ursprünglich Jahwe stand. Diese Tradition hat dann tatsächlich auch zu einer Kuriosität geführt, dass seit 500 Jahren eine andere Version dieses Namens auch in Umlauf und verbreitet ist, die sich heute unter anderem in dem Namen einer relativ bekannten Sekte wiederfindet, nämlich Jehova. Und ich möchte das einfach kurz nutzen, um einen kurzen Exkurs zu machen, wie es dazu kam, dass diese Variante so verbreitet wurde. Wie ihr wahrscheinlich wisst, besteht die hebräische Schrift nur aus Konsonanten. Vokale, also A, E, I, O, U, gibt es da nicht. Zumindest nicht in der Schriftform. Und die Vokale, die verändern sich nach bestimmten Regeln, je nach Wort, je nach Bedeutung oder je nach Gestaltung des Wortes. Das Wort Jahwe wird auf Hebräisch also nur J, H, W, H geschrieben. Die ursprünglichen Vokale von Jahwe, also wie das Wort ursprünglich ausgesprochen wurde, sind tatsächlich nicht mehr bekannt. Weil eben spätestens zur Zeit des Neuen Testaments dieser Name gar nicht mehr ausgesprochen wurde. Und irgendwann konnte sich dann keiner mehr an die, oder nicht mehr sicher an die ursprünglichen Vokale dieses Namens erinnern. Im Mittelalter fing dann eine jüdische Gruppe von Gelehrten, die Masoreten, an, die hebräischen Texte mit Vokalzeichen zu versehen, die aus Strichen und Punkten bestanden. Und das sollte es einfach erleichtern, den hebräischen Text flüssig lesen zu können, ohne erst vielleicht darüber nachzudenken, okay, welche Vokale muss ich da jetzt einsetzen? Ah ja, das und das. Und in der Tradition, den Namen Jahwe als Herr auszusprechen und vorzulesen, versahen sie das Wort Jahwe mit den Vokalen von Adonai, dem hebräischen Wort für Herr. Und die Vokale von Adonai sind eben A, also dieses kurze A von Adonai ist, je nach Wort wird es als A oder Ö wiedergegeben, eben O und A. Das letzte I ist eigentlich ein Konsonant. Aber wenn man jetzt die Vokale von Adonai nach den hebräischen Lautregeln mit dem Wort Jahwe, also J-H-W-H, verbindet, ergibt sich das Wort Jehova. Jehova. Das war aber mit ziemlicher Sicherheit nicht die ursprüngliche Vokalisation dieses Namens, sondern es ist einfach das Resultat dieser Tradition. Das ist einfach nur, diese Vokale sind einfach nur die Erinnerung an den Leser. Hier, das ist der Gottesname, nicht aussprechen, sondern Herr sagen. Jehova ist also nicht die Weise, wie der Gottesname ursprünglich ausgesprochen wurde, sondern das ist tatsächlich aus verschiedenen anderen Gründen. Das Wahrscheinlichste ist die Form, die wir alle am besten kennen, nämlich Jahwe. Exkurs Ende. Ich fand es einfach zu spannend, um das auszulassen. Doch es geht noch weiter. Obwohl der Name bereits in der Zeit des Neuen Testaments nicht mehr gebraucht wurde und nicht mehr ausgesprochen wurde, sehen wir immer noch seine Spuren, gerade auch in Bezug auf die Person Jesus Christus. An unzähligen Stellen wird Jesus ganz bewusst mit dem Titel Herr angesprochen. Und das ist nicht einfach nur ein Zufall nach dem Motto, du bist höher gestellt, ich spreche dich jetzt mit Herr an, sondern es ist bewusst in der Tradition auch, den Gottesnamen mit Herr wiederzugeben. Aber auch seine Ich-Bin-Aussagen, die wir aus dem Johannesevangelium kennen, erinnern sehr stark an diesen Gottesnamen. Zum Beispiel Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ganz besonders deutlich wird dieser Punkt in Johannes 8, Vers 58, wo Jesus sagt, ehe Abraham geboren wurde, bin ich. Grammatisch erstmal völliger Nonsens. Und das zeigt auch schon, dass Jesus hier ganz bewusst diese Gegenwartsform gebraucht, obwohl er von einer Zeit spricht, die über 2000 Jahre her ist. Er bezieht sich hier ganz bewusst auf den Gottesnamen Ich Bin in 2. Mose 3, Vers 14, den Gott Mose gegenüber als seinen Namen genannt hat. Jesus ist der lebendige Sohn Gottes. Er ist der große Ich Bin. Er ist Jahwe, der Mensch wurde. Dieser große, allmächtige Gott, dieser ewige Jahwe, von alters her Schöpfer des Universums, wurde Mensch und zog später an Palmsonntag als König in Jerusalem ein und gab 5 Tage später sein Leben für uns am Kreuz. Durch seinen Tod und seine Auferstehung, den Tod und die Auferstehung dieses herrlichen Gottes, dieses machtvollen Schöpfers, dieses liebenden Vaters, zeigt Gott überdeutlich sowohl seine Gerechtigkeit, indem er die Strafe für diese Schuld von uns allen auf sich genommen hat, indem er dafür bezahlt hat. Aber er zeigt genauso auch seine Gnade, indem er durch Jesu Opfer jedem, der dieses Geschenk annimmt, Vergebung zuspricht und Versöhnung mit sich selbst schenkt. Und das ging nur, weil er selbst sich hingegeben hat. Das ging nur, weil Gott selbst diesen Preis bezahlt hat. Im Namen Jahwes, deines Gottes, nie missbrauchen. Denn Jahwe hat in Jesus Christus selbst dafür bezahlt, dass auch eine Überschreitung dieses Gebotes vergeben werden kann. Und in Bezug darauf sagt Jesus in Matthäus 12, alle Sünden können den Menschen vergeben werden, selbst die Gotteslästerungen, die sie aussprechen. Selbst diese Überschreitung kann vergeben werden und wird vergeben werden, wenn wir uns Jesus hingeben. Und das gilt eben nicht nur für Gotteslästerung, sondern für alle Sünden. Für alles, was wir jemals falsch gemacht haben. Für alles, wo wir jemals diesen unfassbar hohen Maßstäben Gottes nicht gerecht werden konnten. Wir dürfen einfach zu Jesus kommen. Wir dürfen ihm unsere Last und unsere Schuld hinlegen, weil er am Kreuz dafür bezahlt hat. In der Gewissheit, dass er wirklich und wahrhaftig Jahwe ist. Er ist, der er ist. Und deshalb kann er sich selbst nicht untreu werden. Weil es seinem innersten Wesen widersprechen würde, diese Gnade zurückzuhalten. Und in Jesus Christus, diesem menschgewordenen Jahwe, begegnen wir dem lebendigen Gott, der auch heute noch lebt und ein sicheres Fundament ist, um unser Leben auf ihn zu bauen, auf seine Zusagen, auf seine Liebe, auf sein unfassbar wertvolles Geschenk der Vergebung und Versöhnung. Weil er Jahwe ist, dieser Ich Bin, der Ich Bin, wird er uns auch niemals enttäuschen. Weil er Jahwe ist, hat er mich auch durch meine... Weil er Jahwe ist, ist er auch in jeder Unsicherheit der Welt und unseres Alltags gegenwärtig. Weil er Jahwe ist, ist er in jedem Augenblick unseres Lebens bei uns. Denn er hat es versprochen. Jesus, Jahwe, hat versprochen, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende aller Zeit. Und das gilt, ohne Wenn und Aber, ohne Einschränkung, bis ans Ende unseres Lebens, bis ans Ende dieser Zeit. Lasst uns beten. Jahwe, wir preisen dich, dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen. Dass du uns erschaffen hast. Dass du unser Leben begleitest, Schritt für Schritt. Dass du dein Leben am Kreuz gegeben hast, um uns zu erlösen. Um diese Kluft zwischen dir und uns zu schließen. Damit wir wieder Beziehung zu dir haben dürfen, wie du es am Anfang erdacht hattest, dass wir wieder mit dir im Garten spazieren gehen dürfen, wie du es ursprünglich erschaffen hattest. Danke dir, Jahwe, allmächtiger Gott, dass wir vor deinen Thron treten dürfen, reingewaschen von allem, was uns beschmutzt, von allem, was wir falsch gemacht haben, von allem, was uns auch niederdrückt, herunterzieht, von allem, was uns Angst macht. Wir dürfen vor deinen Thron treten, wir dürfen dich anbeten und loben und preisen und dir die Ehre geben, allmächtiger Gott, die dir gebührt. Und so wollen wir dich anbeten, wir wollen dich preisen, wir wollen dich loben, denn du hast alles für uns getan, was notwendig war. Uns wieder mit offenen Armen einlädst, zu dir zu kommen. Und wir tun es in aller Demut und in Freude darüber, dass du unser Herr, unser König, unser Gott bist. Amen.